ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das Bündnis Sarah Wagenknecht verliert seine namensgebende Vorsitzende und auch seinen Namen. Das Kürzel BSW soll aber bleiben und damit die SPD-BSW-Koalition in Brandenburg. Da hat das Bündnis allerdings interne Probleme, wegen zweier Medienstaatsverträgen. Die lehnen Abgeordnete, der Bundesvorstand sowie die Fraktionsspitze ab. Finanzminister Robert Krumbach vom BSW hat im Kabinett allerdings schon dafür gestimmt. Jetzt haben einige BSW-Abgeordnete einen Misstrauensantrag gegen ihre Fraktionsführung eingebracht. Die Einzelheiten erklärt RBB-Landespolitik-Korrespondentin Amelie Ernst.
Wenn 4 von 14 Abgeordneten einer Fraktion ihrem Vorstand das Misstrauen aussprechen oder zumindest eine Abstimmung über dessen Zukunft fordern, dann ist das ein deutliches Signal. André von Ossowski und seine Mitstreiter kritisieren das Agieren ihrer Fraktionsspitze rund um die Medienstaatsverträge.
Ich habe diesen Antrag gestellt mit Unterstützung von 3 weiteren Abgeordneten, weil wir aufgrund der besonderen Situation, die jetzt insbesondere über diese Diskussion, aber auch über andere Dinge zustande gekommen sind, sehr unzufrieden sind mit der Fraktionsführung, mit der Transparenz ihrer Entscheidung und mit dem Verlauf dieser Dinge. Und deswegen habe ich einen Misstrauensantrag gestellt, um vielleicht auch die Fraktion sogar zu stärken, wenn der Fraktionsvorstand eine volle Unterstützung bekommt.
Der Vorstand der BSW-Fraktion wiederum reagiert nach außen gelassen auf die Kritik. Zum Misstrauensantrag will sich Fraktionschef Nils-Olaf Lüders nicht äußern. Die Abstimmung steht noch aus. Dafür macht Lüders nochmal die Haltung seiner Fraktion oder zumindest von Teilen zu den Medienstaatsverträgen und zum Koalitionspartner klar. Laut Koalitionsvertrag wollen und sollen SPD und BSW gemeinsam abstimmen.
Gleichwohl sind wir in Gesprächen mit der SPD. Wir vertreten daher ja auch eine durchaus unterschiedliche Auffassung, was die Auslegung des Koalitionsvertrages anbelangt. Darüber verständigen wir uns, aber an unserer Haltung zu den Medienstaatsverträgen hat sich nichts geändert. Es gab dort heute, das betone ich nochmal, auch keinerlei inhaltliche Einwendungen, außer der einen, die ja bereits bekannt ist.
Die eine abweichende Stimme im BSW kommt von Finanzminister und Ex-Landeschef Robert Krumbach. Er hat im Kabinett bereits für die Staatsverträge gestimmt. Seine Fraktion wiederum hatte sich mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Und der Koalitionspartner SPD reagierte irritiert. Nun wird es im Hauptausschuss des Landtags vom BSW 2 verschiedene Stimmen geben. Ein Ja und ein Nein. Eine Notlösung, so SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann.
Wir haben heute Morgen tatsächlich mit der Gesamtfraktion darüber gesprochen und es war absolute Einigkeit, dass wir diese Koalition fortsetzen möchten, dass damit aber verbunden natürlich die Erwartungshaltung ist, dass eine solche Lage künftig nicht wieder vorkommt. Wir werden jetzt mit diesem Kompromiss so leben, wie wir ihn miteinander gefunden haben.
Möglich macht das die CDU, denn sie will bei der finalen Abstimmung im Landtag in der kommenden Woche ebenfalls für die Medienstaatsverträge stimmen. Damit fehlt der Koalition voraussichtlich die eigene Mehrheit. Eine Vorlage für CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Er hat Fragen.
Ist die BSW-Landtagsfraktion letztlich nicht mehr als ein Bauer im Schachspiel von Sarah Wagenknecht, der mal dort und dorthin geschoben wird und wenn es gerade in die große politische Linie passt, auch geopfert wird?
Auch in Brandenburg steht das BSW zwischen Bundesparteilinie und Regierungsverantwortung. Ausgang offen.
Aus Potsdam informierte Amelie Ernst. Die Krise im Brandenburger Bündnis Sarah Wagenknecht geht weiter. 4 Landtagsabgeordnete wollen jetzt zwar die Partei verlassen, aber in der Fraktion weitermachen. Sie beklagen, radikalisierte Positionen würden im BSW dominieren. Kann das Zufall sein? An 2 großen Berliner Krankenhäusern gab es in der letzten Nacht Alarm. An einem Charité-Gebäude in Mitte brannte es und am Vivantes-Klinikum in Neukölln explodierte Pyrotechnik. In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen. Jetzt ermitteln der Staatsschutz im Landeskriminalamt, der für Taten von politischen Extremisten zuständig ist, sowie Experten für Sprengstofftechnik. Für den RBB sammelt Reporterin Tabea Kunze Erkenntnisse und Augenzeugenberichte.
Der Knall kam völlig unvermittelt. Antonia Perjun wickelte gerade ihren kleinen Sohn, als es auf der anderen Straßenseite plötzlich krachte.
Oh, im ersten Moment habe ich einfach nur meinen Sohn festgehalten und gehofft, dass er nicht weint. Im ersten Moment habe ich irgendwie nur gedacht, ich hoffe, unser Haus brennt nicht. So laut hat es gescheppert. Das war eigentlich das Erste, woran ich gedacht habe.
Im Kormoranweg vor dem Vivantes-Klinikum Neukölln habe sie plötzlich einen Feuerball durchs Fenster gesehen, so die erschreckte Anwohnerin.
Das war kurz nach eins und dann kam die Feuerwehr und Polizei und der Schock war auf jeden Fall sehr groß. Also so einen Knall habe ich noch nie gehört. Das war auch nicht Polenböllerartig, wie man erst mal vermutet hat. Das war einfach schrecklich. Also wir haben uns alle erschrocken.
Mehrere Fenster des Krankenhauses sind durch die Explosion zu Bruch gegangen. Auch der Eingangsbereich zur Strahlentherapie sei beschädigt worden, so die Klinik. Der Tresen in der Anmeldung direkt im Eingangsbereich habe kurzfristig gebrannt. Nicht nur in Neukölln gab es einen Vorfall, auch ein Gebäude der Charité in Mitte wurde in der Nacht beschädigt. An einer Fassade habe es gebrannt, teilte ein Sprecher der Klinik mit. Polizeisprecher Florian Naht zu den Ermittlungen der vergangenen Stunden.
Na, wir haben schon seit heute früh alle Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes, die sich mit dieser Art von Delikten auch befassen, in den Dienst geholt. Wir haben eine Sofortlage ausgerufen. Das heißt, wir haben alle Expertinnen und Experten hier in unsere Führungsstäbe, aber auch in unsere Ermittlungsbereiche gebracht und sind seit den frühen Morgenstunden dabei, alle Beweise zusammenzusammeln und im wahrsten Sinne des Wortes das Puzzle zusammenzusetzen, um jetzt natürlich einen möglichen Tatverdächtigen schnellstmöglich identifizieren zu können.
Personen kamen an beiden Standorten nicht zu Schaden. Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende seien nicht gefährdet. Auch am schwerer beschädigten Gebäude in Neukölln sei die Versorgung der Menschen uneingeschränkt gewährleistet, so Vivantes-Sprecher Christoph Lang.
Der Klinikbetrieb ging ganz normal weiter. Das Klinikum ist uneingeschränkt zugänglich, auch die Notaufnahme. Es ist also alles wie normal. Wenn Sie da hinkommen, werden Sie keine Veränderungen sehen, außer dass an dem Seiteneingang ein paar Scheiben fehlen.
Spekuliert wird über die Hintergründe. Ob es sich um einen gezielten Angriff auf die Klinik handelte, kann der Sprecher weder bestätigen noch ausschließen.
Wir wissen nichts über die Hintergründe. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und wir hoffen, dass wir da bald mehr Klarheit haben. Aber außer, dass es eine Explosion gab und Fensterscheiben beschädigt wurden, wissen wir nichts im Moment.
Völlig offen ist auch, ob die Explosion in Neukölln und der Brand an der Charité überhaupt in Zusammenhang stehen. An beiden betroffenen Standorten finden Krebsbehandlungen statt. Die Polizei bittet Zeugen, sich über ein Hinweisportal zu melden.
RBB-Reporterin Tabea Kunze. Übernächsten Sonntag ist der erste Advent. In den Supermarktsortimenten deutet sich Weihnachten schon seit Wochen an. Jetzt nach und nach auch im zuletzt so viel diskutierten Stadtbild. Am Berliner Breitscheidplatz war heute ein großer Auslegerkran im Einsatz. Eine 20 Meter hohe Fichte dient da jetzt als Weihnachtsbaum. Ein hoffnungsvolles Zeichen nach der frustrierenden Nachricht gestern aus Magdeburg. Dort gibt es nach dem Anschlag im vergangenen Jahr diesmal so große Bedenken, dass der Weihnachtsmarkt erstmal nicht öffnen darf. Es gibt kein grünes Licht für das Sicherheitskonzept. Wie steht es da um die Märkte in Berlin? Das wollte RBB-Reporter Nico Hecht erfahren. Und wie ein 20 Meter Baum auf dem Beton des Breitscheidplatzes sicher aufgestellt wird, auch das wollte er wissen.
In die schmale Lücke zwischen der Ruine der historischen Gedächtniskirche und dem Nachkriegskirchturm. Daneben muss Kranführer Jens Wagner die stämmige Fichte fädeln. 26 Meter quer durch die Luft vom Tieflader in die nur gut 50 cm breite Betonhalterung. Knifflig.
Der Kran darf nicht umkippen und ich muss jetzt sehen, dass mein Kranseil immer senkrecht hängt. Das ist ein bisschen Fingerfertigkeit, dann geht das schon.
Ein paar Minuten schwebt die Fichte 3 Meter hoch vom Straßenrand heran. Absenken und Probleme.
Passt doch nicht ganz.
Ja, aber es wird passend gemacht.
Erst mit kräftigem Sägeeinsatz rutscht der 2,5-Tonnen-Koloss nun in die Halterung. Gestern stand er noch bei Astrid und Rainer Trilaff in Altklinike.
Die Jungs haben das alles ganz gut gemacht. Alles prima. Und der sieht top aus.
Da stand es bei uns im Vorgarten.
Ist schon komisch, aber trotz alledem schön. Man
Wir freuen
freut
uns,
sich.
Dass der so einen würdigen Abschluss hier kriegt. So. Das ist die Krönung.
Die Trilaffs hoffen natürlich auch, dass mit dem Sicherheitskonzept am Berliner Breitscheidplatz alles glatt geht. Nicht wie in Magdeburg. Ausgerechnet gestern zum Start der Gerichtsverhandlung um den Anschlag mit einem PKW dort letztes Jahr wurde das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes als ungenügend eingestuft. Da war die Sicherheitsfrage für Trilaffs heute in Berlin auch Thema.
Schon was an Bollern hier aufgestellt sind, denke ich mir, mal wird schon Sicherheit vorhanden sein.
Sicher ist man nie. Irgendwelche Lücken finden so eine Terroristen immer.
Genau das aber sollen die Sicherheitskonzepte ausschließen. Das sorgt jetzt beim Aufbau am Breitscheidplatz auch für einige Arbeit, zeigt Michael Roden, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbandes. Gabelstaplerfahrer stellen rund um den Platz Betonbarrikadenblöcke, die einzeln aussehen wie überdimensionale rot-weiße Lego-Bausteine.
Die wiegen, glaube ich, immer jeder 2 Tonnen. Ne, und die könnte man noch übereinander stapeln. Aber so ist jetzt die Barriere aufgebaut. Von allen Straßenseiten ist es sozusagen jetzt für LKWs, PKWs etc. gesichert.
Auch die Fußgängerzuwege sind mit Stahlrampen und Pollern gesichert. Außerdem würden zum Sicherheitskonzept Brandschutz- und Sanitäterpläne sowie Security-Kräfte gehören. Kosten fast 200.000 Euro, so Roden.
Polizei, Ordnungsamt, TIVA-Amt etc. Die haben eine Abnahme gemacht, nachdem das erstellt worden ist.
Am Breitscheidplatz, genauso wie an den anderen Weihnachtsmärkten in Charlottenburg-Wilmersdorf, teilt die Bezirksverwaltung mit. An der Gedächtniskirche und auch am ebenfalls beliebten Markt am Charlottenburger Schloss muss eine Absage wie in Magdeburg also nicht mehr befürchtet werden. Auch nicht in Mitte, am Gendarmenmarkt und am Alex. Sorgen um einen Angriff gibt es trotzdem. Bei Manuela Kracht etwa, die das Baumaufstellen heute beobachtet hat.
Hoffentlich passiert nichts, nirgendwo. Ich bin ja Oma indessen. Und deswegen habe ich ein bisschen Skrupel wegen der Anschlaggefahr.
Es gibt auf dem Breitscheidplatz heute aber auch die Berliner, die sich auf den Weihnachtsmarktbesuch freuen. Schön seien die Poller und Betonbarrieren nicht, meinen die meisten. Aber ihnen sei es schon zu verdanken, dass die Sorgen um die Sicherheit, so die Erfahrung der letzten Jahre bei Glühwein und Plätzchen, sich dann doch hinten anstellen.
Also Tannebaum kann vor der Berliner Gedächtniskirche schon mal angestimmt werden. Reporter Nico Hecht meldet Vollzug, der Baum steht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sothke. Fahndungsaufrufe von vor 100 Jahren, Uniformen, Werkzeuge zur Spurensicherung. Die Polizeihistorische Sammlung Berlin am Platz der Luftbrücke in Tempelhof zeigt, wie sich die Polizeiarbeit im Laufe der Zeit verändert hat. Keine Multimedia-Show, keine Effekte und doch wird hier Berliner Kriminalgeschichte lebendig. Dietmar Schulz führt ehrenamtlich durch die Sammlung.
Also die Sammlung bietet Alltagsgegenstände und Geschichten vom Beginn an bis zur Neuzeit. Und wir zeigen Tatwerkzeuge, wir zeigen Arbeitsmittel der Berliner Polizei.
Ehrenamtliche und ehemalige Polizisten haben die Sammlung zur Berliner Kriminalgeschichte in den schlichten Räumen mit viel Engagement aufgebaut. Besonders eindrucksvoll dabei die 1920er Jahre. Die Polizei war damals mit brutalen Verbrechen konfrontiert. Berüchtigte Serienmörder wie Karl Großmann oder Friedrich Schumann versetzten die Stadt damals in Angst, erzählt Dietmar Schulz.
Kennzeichnend für diese Zeit waren eben auch diese vielen Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. Also insbesondere Herr Schumann ist ein Paradebeispiel. Ein junger Mann von 23 Jahren, frisch aus dem Krieg zurückgekommen und mutierte dann hier zum Massenmörder. Also ich sag mal, der Erste Weltkrieg hat aus vielen Menschen halt auch, Monster gemacht.
Einem Polizisten ist in der Sammlung ein prominenter Platz gewidmet. Ernst Gennert, der als Pionier der modernen Mordermittlung gilt. Er führte in den 1930er Jahren systematische Tatortarbeit ein, entwickelte das erste Mordauto und setzte auf Profiling, revolutionäre Methoden in dieser Zeit.
Bis Herr Gennert diese Mordkommission gegründet hat, war das so, dass Polizisten aus der ganzen Republik zum Tatort gerufen worden sind und haben dann an der Leiche erstmal deren Blumenstrauß noch in die Hand gedrückt, die Hände noch gefaltet. Also das ganze Thema Spurensicherung war damals wirklich noch nicht aktuell. Und das hat alles Herr Gennert erstmal eingeführt.
In einem Raum der Sammlung wird deutlich, wie mühsam kriminaltechnische Arbeit früher war. Fingerabdrücke wurden per Hand genommen und auf Karteikarten festgehalten. Ermittler mussten dann jeden Abdruck, der zum Beispiel auf einem Tatwerkzeug hinterlassen wurde, mit der Kartei abgleichen, per Augenschein, denn Computer gab es nicht. Für schaurige Gänsehaut sorgen alte Mordwerkzeuge wie Pistolen, Äxte und Messer und auch das Fahrrad von Kaufhauserpresser Dagobert ist ein populäres Ausstellungsstück. Ein weiterer Raum widmet sich dem dunkelsten Kapitel der Berliner Polizeigeschichte, der Rolle der Polizei im Nationalsozialismus. Dem ehemaligen Polizisten Dietmar Schulz liegt das Thema sehr am Herzen.
Als ich das erste Mal hierher gekommen bin, hat mich das halt wirklich auch bestürzt, dass die Polizei so in diese Kriegsmaschinerie eingebaut worden ist. Das habe ich bis dahin nicht gewusst. Und deswegen ist es für mich auch ein ganz wichtiges Anliegen, diesen Raum hier zu präsentieren und allen klarzumachen, wie schnell so eine Polizei auch zum Gewalttäter werden kann.
Im Keller, dem ehemaligen Luftschutzbunker, lagern tausende Polizeiakten, darunter Dokumente zu relevanten Fällen aus der Berliner Geschichte. Dietmar Schulz hilft bei der Digitalisierung der Akten.
Da stoße ich halt auch als langjähriger Polizist, war 43 Jahre lang im Dienst, immer wieder auf Fälle, die ich selber miterlebt habe und kann das halt recht gut nachvollziehen. Und es macht mir einfach Spaß, mit der Polizeigeschichte zu arbeiten und die so wegzuheften, dass auch die nachfolgende Generation das wiederfindet.
Die polizeihistorische Sammlung am Platz der Luftbrücke in Tempelhof ist nach Anmeldung für alle Interessierten zugänglich.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.